Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und uns entweder zusehen oder uns zuhören bei dieser neuen Episode dieses Podcasts von Der Aktionär. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, und ich glaube, es ist eine Frage, die sich jeder immer wieder stellt, egal ob jetzt erfahrener Anleger oder auch eher Einsteiger. Und zwar die Frage, wie investiere ich richtig? Um diese Frage zu beantworten, braucht es natürlich unter anderem Fachwissen, also ganz, ganz viel Wissen. Und genau darum geht es jetzt, also um Finanzwissen, also auch darum, um Chancen, Risiken und die Frage, was im Depot vielleicht wichtig ist. Und darüber möchte ich sprechen und freue mich sehr, dass er mir nun zugeschaltet ist, und zwar Professor Dr. Jan Fiebig. Er lehrt unter anderem an der Goethe-Universität in Frankfurt. Außerdem ist er Chief Investment Officer bei einer Privatbank und hat sich nun als Fondsmanager selbstständig gemacht. Hallo, Herr Professor Fiebig. Schön, dass Sie Zeit haben. Danke für Ihre Zeit.
Guten Tag, Frau Hoffmann. Herzlichen Dank für die Einladung.
Und Ihr Wissen, das teilen Sie mit, jetzt auch verschriftlicht, und zwar in Form eines Buches, das heißt Ein kleines Vermögen für alles. Für alle erschienen ist es im Börsenbuchverlag, gehört zu Börsenmedien genauso wie Der Aktionär. Und da steht drauf, Schritt für Schritt zu finanzieller Unabhängigkeit. Und da ist gleich mal die Frage, was ist denn für Sie finanzielle Unabhängigkeit?
Ich glaube, finanzielle Unabhängigkeit haben Sie dann erreicht, wenn Sie selber über Ihr Leben verfügen können und so viel Kapital haben, dass ich zumindest über die zentralen Ausgaben, die Sie im täglichen Leben haben, keine Sorgen mehr machen müssen.
Gibt es einen Unterschied zur finanziellen Freiheit?
Ich glaube, finanzielle Freiheit bekommen Sie dann, wenn Sie ein bestimmtes Wissen haben, über Ihre finanziellen Möglichkeiten verfügen zu können. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, das man überhaupt haben kann. Wenn Sie nicht über das Wissen verfügen, Ihr Kapital selber anlegen zu können, dann verfügen Sie nicht über diese Freiheit. Und das ist enorm wichtig, wenn Sie langfristig Ihre Finanzen planen wollen.
Wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht derzeit, zum Beispiel im Alter gut leben zu können oder zumindest finanziell, ich nenne es jetzt mal relativ sorgenlos, so sorgenlos wie irgendwie möglich? Und hat sich das in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten aus Ihrer Sicht verändert?
Was sich momentan sehr stark ändert, ist die Zahl der Rentner im Vergleich zu denen, die in das System einzahlen werden. Und deswegen muss man heute schon sagen, dass die Bundesregierung festgeschrieben hat, dass man nur noch 48% seines Einkommensniveaus wahren kann. Das bedeutet, dass man im Alter heute schon verzichten muss. Und eines ist sehr, sehr deutlich, dass wir damit rechnen können, dass diese 48% langfristig nicht gehalten werden können, einfach wegen der Demografie, einfach weil Menschen viel, viel älter werden. Und deswegen ist eine ganz wichtige Sache, dass gerade junge Leute anfangen, frühzeitig vorzusorgen, finanziell.
Jetzt ist es ja so, gerade beim Thema Steuererklärung, also ich kenne es so, meistens ist dann so ein Gefühl von kollektivem Gestöhne oder auch einfach eine Unsicherheit, wenn es so der Blick auf die eigene Finanzen ist. Woran liegt das? Also warum schrecken so viele Menschen vielleicht davor zurück, sich jetzt wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen? Woher kommen diese Hemmungen, vielleicht sogar teilweise auch diese negative Einstellung dazu?
Ich glaube, der Kerngrund ist ein Mangel an Wissen. Ich glaube, was erstmal abschreckt, wenn man in die Börse geht, dass bestimmte Begriffe gebraucht werden, wie zum Beispiel Gewinnrechnungen oder Umsätze oder Aktien oder Anleihen. Und viele Menschen können mit diesen Themen wenig anfangen. Und ich glaube, dieses Wissen, wenn man über dieses Wissen erstmal verfügt, dann stellt man fest, wie einfach es eigentlich ist, an den Kapitalmärkten sein Kapital anzulegen.
Da blicken wir noch ein bisschen genauer hin auf verschiedene Anlageformen, insbesondere auf Aktien. Die haben wir ja heute so im Fokus. Also ich vermute, Ihre Antwort bereits zu kennen, aber wann sollte man denn mit dem Blick auf die eigenen Finanzen bestenfalls anfangen? Ich vermute mal so früh wie möglich, oder? Gibt es da einen Zeitpunkt?
Die Antwort ist relativ einfach, am besten gestern. Denn wenn Sie langfristig in Aktien investieren, dann bekommen Sie eine Zusatzrendite. Und deswegen eine Zusatzrendite, die über dem risikolosen Zinssatz liegt. Deswegen macht es einfach Sinn, sehr lange und sehr langfristig in Aktien sein Kapital anzulegen. Und damit beginnt man möglichst früh.
Jetzt ist ja gestern bekanntermaßen schon vorbei. Und auch die Zeit im Allgemeinen lässt sich ja nicht zurückdrehen. Was würden Sie denn grundsätzlich jemanden raten, der sagt, okay, eigentlich vielleicht ist der richtige Zeitpunkt schon vorbei, vielleicht bin ich schon zu spät dran oder wann ist es überhaupt zu spät?
Also wenn Sie gestern nicht geschafft haben, Frau Hoffmann, ist heute immer noch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt zu beginnen mit der finanziellen Vorsorge. Nein, worauf es ankommt ist, dass man langfristig spart. Wenn Sie sehr kurzfristig sparen, gerade wenn Sie Kapital kurzfristig in Aktien anlegen, dann gehen Sie ein relativ großes Risiko ein, nämlich das Risiko, dass Sie ungefähr über ein Jahr mit zu einer Wahrscheinlichkeit von 24% Kapital verlieren. Wenn Sie aber langfristig sparen, sagen wir mal über 15 Jahre, dann gibt es seit 1969 keine einzige Periode, mit der Sie mit Aktien Kapital verloren haben, wenn Sie über 15 Jahre angelegt haben und ein sehr breites Portfolio investiert haben, dass Aktien, globale Aktien zum Beispiel, am Beispiel des MSCI World, gehalten haben. Deswegen, es geht darum, langfristig zu investieren, denn dann fällt das Risiko mit der Zeit.
Auf das Thema Risiko wollen wir dann auch noch näher eingehen, aber jetzt haben wir schon über den Zeitpunkt gesprochen. Es interessiert mich natürlich auch noch, ab wie viel Geld lohnt es sich denn überhaupt zu investieren oder wie viel Vermögen sollte ich dann haben, um wirklich damit ja irgendwann eine finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen? Kann man das pauschal sagen oder liegt das wahrscheinlich natürlich auch daran, welche Anlageform man wählt und natürlich auch, was die Zeiten so bringen?
Das Schöne ist, dass Sie in Aktien relativ einfach investieren können. Sie können in ETFs investieren. Das ist einfach. Und da können Sie schon mit sehr, sehr geringen Vermögen investieren. Sie können, wenn Sie irgendwann gerade junge Menschen das erste Mal ihren Beruf anfangen, dann macht es einfach Sinn, einen ETF-Sparplan aufzusetzen. Und da reicht es schon, wenn man 50 oder 100 Euro pro Monat spart und dann, wenn man später mehr verdient, offensichtlich sein Sparvolumen erhöht.
Jetzt kann ich mich ja dran erinnern, ich weiß nicht, ob es in der Schulzeit oder im Studium war, da war immer die Rede von diesem magischen Dreieck der Geldanlage, Rentabilität, Sicherheit, Liquidität, alle drei gleichzeitig in maximaler Höhe zu erreichen. Soweit es noch hängen geblieben ist, ist es eigentlich überhaupt nicht möglich, also zumindest nicht in maximaler Höhe. Mittlerweile gibt es natürlich viele Facetten, die noch mit hineinspielen. Aber was sagen Sie denn, ist jetzt gerade besonders wichtig, worauf sollte man im Moment heute verstärkt setzen?
Ja, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass es eine Beziehung gibt zwischen dem Risiko von Anlagen und der Rendite. Wenn Sie mehr verdienen wollen als den risikolosen Zinssatz, dann müssen Sie Risiken eingehen. Das heißt, Sie müssen zum Beispiel in Aktien investieren und die werden stärker schwanken. Aber durch diese Schwankungen verdienen Sie eine zusätzliche Rendite und die liegt bei Aktien ungefähr bei 6%. Sie verdienen mit Aktien 6% mehr als mit Anleihen. Und deswegen macht es gerade Sinn, sehr langfristig in Aktien anzulegen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und diese Möglichkeit, die können Sie sich sehr, sehr einfach erschließen. Es gibt zwei Wege, das zu tun. Die eine Möglichkeit ist, in ETFs anzulegen. Und die andere Möglichkeit ist, direkt in Aktien anzulegen. Und ich würde ja gerade jungen Menschen raten, erstmal passiv in ETFs, in sogenannte Exchange-Traded Fonds, die einen großen breiten Index nachbilden, anzulegen und dann später vielleicht mit der Zeit einzelne Aktien im Portfolio beizumischen. Anlegen ist einfach.
Welche Grundbegriffe sollte man denn trotzdem aus Ihrer Sicht dann erstmal beherrschen? Welche Konzepte sollte vielleicht man wirklich erstmal verstehen, bevor man jetzt wirklich den Schritt auf das Börsenparkett wagt?
Das Erste ist einfach, dass Sie verstehen, dass Sie langfristig anlegen müssen. Das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, dass Sie eine Aktienrisikoprämie gewinnen wollen über lange Zeiträume. Das heißt, Sie müssen bestimmte Risiken eingehen, wenn Sie eine höhere Rendite als den risikolosen Zinssatz, der momentan irgendwo 2-3% liegt, erreichen wollen. Das ist der Kern. Das können Sie einfach erreichen, indem Sie in ETFs investieren. Und dann später, wenn Sie in Aktien investieren, müssen Sie bestimmte Kriterien haben, nach denen Sie Aktien auswählen. Und dazu gehört, dass man typischerweise 5 oder 6 Kriterien betrachtet. Das erste Kriterium ist, dass man nur in Aktien anlegen sollte, die gute Produkte, wettbewerbsfähige Produkte herstellen. Das zweite ist, man soll verstehen, dass Aktien nur dann steigen, wenn sie Werte schaffen. Das heißt, der Return on Equity muss größer sein als die Kapitalkosten. Das dritte ist, die Unternehmen müssen eine attraktive Gewinnmarge aufweisen. Und der vierte Punkt ist sicherlich, dass die Umsätze langfristig wachsen sollen. Und das Unternehmen soll maßvoll verschuldet sein. Wenn Sie an diese Kriterien auf diese Kriterien achten, dann können Sie eigentlich relativ wenig falsch machen mit der Aktienauswahl.
Das heißt aber, dass zumindest so ein Grundwissen, was sind Gewinnmargen etc. vorhanden sein müsste, also um richtig so etwas einschätzen zu können.
Wenn Sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen, dann haben Sie immer die Möglichkeit, passiv zu investieren, entweder in Fonds, auf Fonds zu investieren oder in Exchange-Traded Fonds. Aber wenn Sie direkt in Aktien investieren, dann rate ich Ihnen einmal, sich das Finanzwissen anzulegen, zu wissen, wie funktioniert eine Gewinn- und Verlustrechnung? Was ist eine Bilanz? Und solche Dinge sollten Sie verstehen, wenn Sie in einzelne Aktien investieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie sich ein teures Fahrrad kaufen oder ein neues Smartphone kaufen, dann gucken Sie sich auch das Produkt an. Und das sollten Sie bei Aktien nicht anders machen. Sie sollten nur dann direkt in Aktien investieren, wenn Sie verstehen, was hinter dieser Aktie steht, nämlich das Unternehmen.
Ich glaube, ein ganzes Kapitel in diesem Buch ist das Thema Risikostreuung. Warum ist denn so eine Diversifikation dann so wichtig?
Es ist aus zwei Gründen wichtig. Der erste Grund, warum Risiko so wichtig ist, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, ist, dass Sie nur dann eine höhere Rendite als den risikolosen Zinssatz, der momentan so bei 2-3% liegt, erzielen können, wenn Sie Risiken eingehen. Wenn Sie langfristig Risiken eingehen, zum Beispiel indem Sie in Aktien investieren. Das ist das eine. Der zweite ganz große Punkt ist, dass Sie diversifizieren sollen. Sie können nämlich das Risiko durch eine Mischung, durch eine kluge Mischung von Aktien und Anleihen so steuern, dass es Ihren Risikopräferenzen entspricht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn Sie sehr jung sind, dann macht es Sinn, sehr viel Geld in Aktien zu investieren, weil Sie dann langfristig das Kapital halten können. Wenn Sie aber schon ein bisschen älter sind, dann macht es einfach Sinn, das Risiko ein bisschen zurückzufahren, indem Sie zum Beispiel einen Teil in Aktien investieren und einen Teil in Anleihen investieren. Und diesen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko, der ist essentiell.
Ich wollte Sie gerade schon nach der passenden Strukturierung aus Ihrer Sicht des Portfolios fragen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hängt das natürlich auch ja, vom Alter ab.
Das Alter ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder noch besser, wie lange Ihr Anlagehorizont sind. Sie können ja auch 60 oder 70 Jahre sein und sehr, sehr wohlhabend sein und das Geld vererben wollen, dann können Sie natürlich weiterhin sehr viel Kapital in Aktien investieren. Aber wenn Sie unmittelbar auf Kapital angewiesen sind für Ihren Lebensunterhalt, dann sollten Sie möglichst gar kein Risiko eingehen, weil Aktien halt auf kurze Frist schwanken können. Das heißt, der Anlagehorizont und Ihr eigenes Risikoprofil, Ihr eigene Wille, Risiko einzugehen oder nicht einzugehen, das sind die beiden zentralen Punkte.
Jetzt haben Sie vorhin schon Punkte genannt, nachdem Sie Unternehmen sich ansehen würden, um für die Auswahl einer Aktie. Wie sieht es denn allgemein mit dem gesamten Marktumfeld an aus? Ich rede jetzt vom Thema Inflation, Zinsthematik. Das gilt es ja auch zu berücksichtigen.
Solche Makrofaktoren, die sind wichtig, um zu verstehen, in welchem Umfeld bestimmte Unternehmen unterwegs sind. Aber das Zentrale, wenn Sie in einzelne Aktien investieren, ist, dass Sie das Unternehmen verstehen, das Einzelunternehmen verstehen. Aber natürlich müssen Sie genauso wissen, wie hoch ist die Inflation momentan, wie stark wachsen bestimmte Volkswirtschaften, welche Trends gibt es in bestimmten Volkswirtschaften. Denn das beeinflusst natürlich das Unternehmen, das Sie ja letztendlich durch die Aktienanlage investieren.
Wie bewerten Sie denn die derzeitige Situation, speziell Inflation und Zinsen, Zinssituation speziell für einen derzeitigen oder potenziellen Aktionär?
Also momentan ist die Inflation relativ hoch. Wenn Sie sich momentan die Inflation in den USA angucken, dann sehen Sie, dass die Inflation ungefähr bei etwas über 4,2% liegt. Und wenn Sie das langfristig betrachten, wie zum Beispiel die Federal Reserve, geht da momentan davon aus, dass die sogenannte Personal Consumption Expenditures Inflation, die PCE-Inflation, dieses Jahr bei 3,6% liegt. Und das ist wichtig für Anleger. Denn das bedeutet, dass die Inflation übrigens in den USA, in Europa ist ein bisschen niedriger. Das ist wichtig für Anleger, weil wenn sie nicht eine Rendite erzielen, die über der Inflationsrate liegt, dann werden sie mit der Zeit ärmer, denn wenn heute ein Basket an Gütern 100 kostet und die Inflation 4% beträgt, dann können Sie sich müssen Sie 104 Euro bezahlen, um sich den gleichen Warenkorb leisten zu können. Inflation zerrt Ihr Vermögen auf. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie hoch die Inflation momentan ist.
Und vermute ich auch, die FED-Zinsentscheide immer im Blick zu behalten, oder?
Klar, die Zinspolitik ist von enormer Bedeutung. Warum? Einfach, wenn die Zinsen steigen, dann werden die Cashflows, die ein Unternehmen in der Zukunft erwirtschaftet, die sind weniger wert. Das heißt, der Wert von Unternehmen fällt. Das Gleiche gilt übrigens auch bei Anleihen. Wenn die Zinsen steigen, dann fällt der Wert von Anleihen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang, den ich in dem Buch beschreibe. Und momentan ist es einfach so, weil die Inflation so hoch ist, werden die Zinsen steigen. Momentan haben Sie vielleicht gesehen, liegen die Zinsen in den USA bei 3,5 bis 3,75%. Und momentan gehen Anleger davon aus, dass bei der nächsten Entscheidung die Zinsen weiter angehoben werden können. Momentan gehen 40,6% der Marktteilnehmer davon aus, dass die Zinsen weiter steigen, weil die Inflation so hoch ist. Und dieser Zusammenhang ist natürlich bedeutsam.
Was bedeutet das denn für Anlageentscheidungen aus Ihrer Sicht?
Was wir momentan haben, ist, dass die Zinsstrukturkurve relativ steil ist. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen, die sind niedriger als die langfristigen Zinsen. Und in so einem Umfeld profitieren bestimmte Unternehmen mehr und andere weniger. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn die Zinsen steigen, dann fallen typischerweise Aktien, die eine lange Duration haben, also die Gewinne und Cashflows weit in der Zukunft erwirtschaften. Auf der anderen Seite profitieren bestimmte Unternehmen davon, dass die Zinsstrukturkurve steil ist. Zum Beispiel Banken. Denn was machen Banken? Banken gehen typischerweise her und verleihen Geld langfristig, das sich kurzfristig leihen. Und das heißt, sie verdienen einfach mehr, wenn die Zinsstrukturkurve steil ist. Das heißt, wenn die langfristigen Zinsen höher sind als die kurzfristigen Zinsen. Deswegen sollte man auf sowas schon achten.
Jetzt haben wir schon ein bisschen angefangen, auf Branchen zu blicken. Aus Ihrer Sicht, welche Branchen sollte man sich jetzt insbesondere aus positiver oder in Anführungsstrichen negativer Sicht besonders gerade ansehen, vielleicht im Auge behalten? Welche Branchen insbesondere sehen Sie gerade für die nächste Zeit als besonders Renditepotenzial an?
Also erstmal würde ich Ihnen immer raten, schauen Sie sich die einzelnen Aktien an und setzen Sie die nicht zu stark auf bestimmte Branchentrends. Das ist das Wichtigste. Aber es gibt natürlich schon bestimmte Branchen, die momentan attraktiver sind als andere. Das ganz, ganz große Thema momentan meines Erachtens sind einmal die KI-Infrastruktur und hier insbesondere Halbleiterunternehmen. Das zweite ganz große Thema damit zusammenhängend ist, dass weil KI so stark wächst, dass man weitaus mehr Strom und Energie braucht, also Energie- und Stromversorgung, ist ein weiteres Thema. Das dritte Thema habe ich ganz kurz schon angesprochen, sind Banken und Finanzwerte, die momentan von der steileren Zinsstrukturkurve infolge des Angebotsschocks, den wir hatten, sehr stark profitieren. Vielleicht das vierte Thema könnte man noch Infrastruktur im weitesten Sinne nennen. Und dann sollte man natürlich darauf achten, dass man grundsätzlich sein Portfolio immer breit diversifiziert.
Da können wir später dann noch mal kurz darauf eingehen. Jetzt grundsätzlich, Sie haben das Thema künstliche Intelligenz angesprochen, großes Thema derzeit, aber auch immer wieder ist davon Rede, Aktien seien derzeit sehr hoch bewertet. Was sehen Sie das auch so und was bedeutet das dann?
Also sind letztendlich zwei Fragen, die Sie mir damit stellen. Einmal, was bedeutet KI und auf der anderen Seite, wie ist der Markt insgesamt bewertet? Vielleicht fangen wir mit dem KI-Thema an. Wir momentan erleben es einen enormen Umbruch am Kapitalmarkt. Und dieser Umbruch kommt zustande, weil KI immer wichtiger wird. Ich gebe Ihnen mal die Beispiele dazu. Vor einigen Jahren war die Texterkennung das erste große Anwendungsfeld der KI. Dann kam die Bilderkennung dazu, sogenannten mit neuronalen Netzen. Dann ist man hergegangen in den letzten Jahren, hat sogenanntes Natural Language Processing ist wichtiger geworden. Und heute weiß man schon, dass in der Zukunft dieses Thema noch wichtiger werden wird, weil sogenannte Agentensysteme uns helfen werden, Entscheidungen schneller zu treffen. Das heißt, die KI ist ein enorm wichtiges Thema. Und davon profitieren bestimmte Unternehmen momentan. Und das waren ganz zum Anfang, waren es die Halbleiter in einem Unternehmen, zum Beispiel Nvidia oder Taiwan Semiconductor, Unternehmen, die davon profitiert haben. Heute guckt man sehr, sehr stark darauf, dass besondere Unternehmen, die von Hochleistungschips profitieren, wie zum Beispiel Micron, Samsung Electronics und andere, dass die momentan sehr, sehr stark im Wert wachsen könnten. Das heißt, es gibt momentan sehr gute Chancen in diesem Bereich. Aber auf der anderen Seite sollte man nicht vergessen, dass in diesem Bereich momentan auch eine enorme Übertreibung gibt. Zum Beispiel einer der bekanntesten Shortseller, Jim Chenos, der geht Unternehmen short, wie zum Beispiel CoreWeave, oder ist sehr, sehr vorsichtig geworden bei Oracle. Deswegen kommt es einfach darauf an, die richtigen Unternehmen zu selektieren, die von diesen Trends profitieren.
Was bedeutet denn grundsätzlich so eine hohe Bewertung oder eine hohe Bewertung im Allgemeinen? So unsichert sie das oder sollte das Anleger verunsichern?
Das ist eine wirklich entscheidende Frage. Und viele Anleger glauben, wenn Aktienmärkte teuer sind, dass dann kurzfristig Aktienmärkte fallen können oder sollen. Das ist nicht der Fall. Wenn die Aktienbewertung hoch ist, dann hat das nichts, da gibt es keinen Zusammenhang mit den Renditen, die man über die nächsten 3 Monate, 6 Monate erzielt. Diesen Zusammenhang, den gibt es einfach nicht. Es gibt aber einen anderen Zusammenhang. Und den hat jemand hergestellt, der hieß Schiller. Der hat das sogenannte Schiller-PE-Ratio aufgestellt, oder das nennt man auch die CAPE-Ratio. Und das ist wichtig. Und er hat aufgezeigt, wenn Kapitalmärkte sehr teuer sind, und momentan sind wir bei einer Schiller-PE-Ratio von über 40, dann sollte man erwarten, dass über sehr lange Zeiträume, über die nächsten 10 Jahre, die Kapitalrenditen niedriger sind und dass die Volatilität zunehmen kann. Und das ist sehr gut belegt. Und deswegen bedeutet für mich, eine hohe Bewertung bedeutet nicht, dass kurzfristig Aktien fallen werden, sondern dass die Kapitalrenditen in der Zukunft niedriger sein werden als in der Vergangenheit. Ich gebe Ihnen mal die Zahlen dazu. Seit 1969 haben Sie mit Aktien ungefähr 9% verdient im Durchschnitt, Jahr für Jahr. Jetzt sollten Sie davon ausgehen, dass diese Aktienrisikoprämie, dass die niedriger sein wird. Und deswegen sollten Sie davon ausgehen, dass Sie mit Aktien vermutlich über die nächsten 10 Jahre nicht 9% verdienen werden, sondern vielleicht weniger, 6% oder weniger. Und dass die Volatilität, die Schwankungsbreite an den Märkten zunimmt. Das ist gut belegt, dieser Zusammenhang, dieser langfristige Zusammenhang.
Jetzt gibt es natürlich immer wieder das Thema Dotcom-Blase. Die Sorge da einhergehen, sehen Sie da aktuell Parallelen? Oder die Sorge berechtfertigt in irgendwelchen Art und Weise?
Ich habe damals, als ich das erste Mal Portfolio-Manager geworden bin, es war Ende der 90er Jahre und die Bewertung, die man damals hatte, die ist wirklich anders und der Sachverhalt ist heute sicherlich anders als damals. Damals sind Unternehmen an die Börse gekommen, die haben zu immens hohen Multiples gehandelt und weil man das durch die Umsätze und die Cashflows und die Earnings nicht mehr rechtfertigen konnte, hat man die per Klicks bewertet oder per Marktanteil bewertet. Und solche Tendenzen gibt es heute relativ selten. Wenn man überhaupt so eine Parallele suchen würde, dann könnte man sich zumindest fragen, ist bei SpaceX momentan die Bewertung in solchen enormen, abstrusen Relationen momentan. Dafür gibt es Hinweise, aber SpaceX ist sicherlich eine Ausnahme, denn als das an die Börse kam, wurde es mit ungefähr 100 Mal der Umsätze und nicht der Gewinne bewertet.
Wie sieht denn dann aus Ihrer Sicht, also wir haben jetzt schon einige Branchen auch, sind wir abgegangen, haben darüber gesprochen, auf Herausforderungen, auf Risiken. Ich meine, man weiß natürlich nie, wie sich ein Markt grundsätzlich entwickelt. Wie sollte denn dann aus Ihrer Sicht so ein Portfolio aufgestellt sein? Wahrscheinlich über verschiedene Branchen hinweg?
Der Kern ist immer, dass Anleger hergehen und breit streuen. Wenn Sie keine Ahnung haben, welche Branchen, welche Aktien momentan attraktiver sind und weniger attraktiv sind, dann ist die beste Möglichkeit, einen breit gestreuten Index nachzubilden, zum Beispiel den MSCI World Index oder den MSCI World Index inklusive der Emerging Markets, den sogenannten All-Country MSCI World. Das ist die beste Annahme, die Sie haben. Deswegen rate ich Anlegern, die sich nicht intensiv mit Aktienmärkten auseinandersetzen, in breit gestreute ETFs langfristig zu investieren. Denn dann haben Sie diese breite Streuung. Wenn Sie allerdings sich enger mehr mit Aktienmärkten auseinandersetzen, dann macht es natürlich Sinn, bestimmte Branchen überzugewichten und bestimmte Länder überzugewichten oder unterzugewichten. Ja, ich habe ein paar Branchen schon angesprochen, habe bestimmte Aktien angesprochen. Das macht Sinn, aber das macht nur maßvoll Sinn. Ja, der beste Rat, den man gerade jungen Anlegern geben kann, ist, bisschen demütig zu sein und nicht unbedingt zu versuchen, den Markt zu schlagen, sondern breit gestreut in ETF-Sparpläne zu investieren.
Es ist ja trotzdem so, dass Märkte immer wieder von kurzfristigen oder längerfristigen Krisen, Crash und auch von Stimmungen geprägt sind. Was sind denn da so die grundsätzlichen Prinzipien, nach denen man hier handeln sollte?
Das Grundprinzip ist, dass Sie langfristig investieren. Das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, dass Sie sich gewiss sind, dass es bestimmte Übertreibungen gibt an den Finanzmärkten. Und ich habe vorher schon den Robert Shiller, das sogenannte Shiller-PE-Ratio angesprochen. Wenn Aktienmärkte enorm teuer sind, wie momentan, dann macht es nicht Sinn, komplett aus dem Aktienmarkt rauszugehen, sondern dann macht es Sinn, sein Risiko zurückzufahren, zum Beispiel ein bisschen weniger in Aktien zu investieren und ein bisschen stärker in Anleihen zu investieren, weil Aktien halt momentan relativ teuer sind. Wenn man sich die Shiller-PE-Ratio anguckt, dann sieht man das sehr, sehr, sehr deutlich. Das heißt, man sollte im Zeitablauf sein Portfolio an sein eigenes Risikoempfinden ankoppeln und momentan bedeutet das, ein bisschen weniger in Aktien zu investieren und ein bisschen mehr in Anleihen zu investieren.
Sehr spannende Themen auf jeden Fall, über die man auch noch ganz lange reden kann. Ist natürlich alles auch sehr, sehr viel in dem Buch noch beschrieben. Da erzählen Sie ja, ich glaube, auch einige Erfahrungen von Ihnen als professioneller Investor. Was sind so grundsätzliche Lehren, die Sie vielleicht aus Ihrem beruflichen Leben schon mitgenommen haben?
Das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Demut mitbringt, wenn man an den Kapitalmärkten investiert, weil der Zufall eine relativ große Rolle spielt. Und das heißt, dass man sich Überlegungen anstellen muss, die im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie aufgehängt sind, dass man sich einfach überlegt, wie groß ist das Risiko und wie groß sind die Renditen, die man in einem bestimmten Risiko erzielen kann. Das ist das Wichtigste. Demut und Einbeziehung von Risiko. Das Zweite, was meines Erachtens ganz wichtig ist, dass man sich auf sogenannte wundervolle Unternehmen, so hat Warren Buffett das genannt, konzentriert, die wirkliche Wettbewerbsvorteile haben, die Werte schaffen, die hohe Margen aufweisen. Und ich glaube, wenn man so einen Ansatz langfristig verfolgt, dann kann man als aktiver Investor eine Zusatzrendite erzielen über das, was der Markt ohnehin rausgibt. Das heißt, eine gute fundamentale Analyse auf der einen Seite und dann sich anzugucken, was ein Unternehmen wert und dann darauf aufzupassen, dass man Unternehmen nicht kauft, die nicht zu einem Discount, zu fairen Wert handeln, dass man die meidet, denn wenn sie in einen normalen Laden gehen, dann achten sie auch darauf, was kostet ein Stück Butter, was kostet ein Fahrrad oder was kosten andere Güter und sie wollen nicht zu viel bezahlen. Und diesen Zusammenhang, diese Zusammenhänge, die sollte man beachten.
Jetzt haben wir sehr viel über Aktien, ETFs etc. gesprochen. Jetzt ist es natürlich noch nicht schon bei Weitem nicht alles angesprochen worden, worin man investieren kann. Also wir machen hier auch keine Anlageberatung für jeden speziell. Wie sieht es denn aus? Ich habe jetzt gesehen, ein ganzes Kapitel gibt es ja noch über alternative Anlageklassen. Also es geht hier von Immobilien, Rohstoffe bis hin zu Krypto. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Klar, wir können es jetzt nicht vollumfänglich besprechen, alle Themen, aber so für den Grundüberblick, wie groß sollte man das im Auge behalten?
Ich glaube, wenn Sie ein Vermögen haben, das unterhalb von 1 Million liegt, dann sind Sie typischerweise mit Aktien und Anleihen sehr, sehr gut aufgehoben. Was Sie sich überlegen können, ist, dass Sie vielleicht noch Gold dazu mischen, denn da gibt es eine bestimmte Größe, die man beachten sollte. Wenn Sie zum Beispiel 100% in Aktien investiert sind, dann macht es einfach Sinn, dieses Investment in Aktien von 100% auf 90% runterzufahren und Gold dem Portfolio beizumischen. Oder angesagt, ungefähr 1/10 Ihres Aktienvermögens sollte ungefähr in Gold sein, dann wird das Rendite-Risiko-Verhältnis besser. Wenn Ihr Vermögen unterhalb von 1 Million liegt, sollten Sie meines Erachtens nicht unbedingt in Hedgefonds investieren, auch nicht in Private Equity investieren, denn dann gehen Sie bestimmte Risiken ein und Sie sollten niemals Ihr Kapital in Anlageformen binden, deren Risiken Sie nicht verstehen. Und Hedgefonds zum Beispiel haben sehr, sehr starke strategiespezifische Risiken. Und wenn Sie diese nicht kennen und sie nicht gut beraten können und auch nicht gut beraten werden, weil Ihr Vermögen zu gering ist, dann sollten Sie solche Investments wie Hedgefonds und Private Equity meines Erachtens meiden.
Also es gibt viele, viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Einiges wird auch hier in diesem Buch besprochen. Wir haben jetzt ja einige Minuten miteinander gesprochen, aber ich vermute, dass das Wissen hier drin noch viel, viel mehr wird, sehr viel tiefer gehend. Für wen ist denn dieses Buch geeignet? Ist es eher etwas für jemand, der jetzt gerade erst einsteigt, sich das erste Mal einliest in das Thema, ja, Vermögensaufbau? Oder ist das vielleicht auch interessant für jemanden, der vielleicht schon investiert ist? Wie würden Sie das beschreiben?
Das Buch habe ich interessanterweise geschrieben, weil ich festgestellt habe, dass meine Kinder, aber auch ihre Freunde relativ wenig von Finanzen verstehen. Ich glaube, so eine typische Zielgruppe ist Jugendliche, die gerade in den Beruf einsteigen, so zwischen 20 und 35 sind. Für die ist das Buch enorm geeignet, weil sie langfristig ihr Kapital anlegen können. Aber wenn auch ältere Menschen, wie ich zum Beispiel, Interesse an diesem Buch haben, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn sie zu dem Buch greifen.
Was sind da für Themen drinnen? Ich glaube, ein paar haben wir schon angesprochen, aber es ist ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was ich jetzt noch gar nicht thematisiert hatte.
Ich glaube, wir haben ganz bestimmte Themen schon angesprochen. Ich beginne das Buch damit, einfach zu erklären, was ist eine Gewinn- und Verlustrechnung, was passiert, wenn man in Aktien investiert, was ist eine Bilanz. Das ist der Grundstein, über den man verfügen sollte. Dann führe ich auf, was sogenannte wundervolle Unternehmen sind. Warren Buffett hat die so genannt. Dann führe ich den Leser ein, was Rendite, Risiko ist. Dann diskutiere ich, wie man Aktien bewertet. Dann, wie man Anleihen bewertet, die ein ganz wesentlicher Bestandteil sind. Und dann gehe ich auf die alternativen Assetklassen ein, sodass Sie, wenn Sie am Ende dieses Buches sind, hoffe ich, ein relativ gutes Verständnis haben, was Sie wissen müssen, wenn Sie Ihr Geld selbstbestimmt an den Finanzmärkten anlegen wollen.
Dann vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Das war Professor Dr. Jan Fiebig. Er ist Chief Investment Officer bei der Privatbank Oddo BHF und hat sich jetzt auch als Fonds Manager selbstständig gemacht. Ist also am Börsenparkett noch aktiv, wenn ich das richtig einschätzen kann. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Das war die heutige Episode des Podcasts von Der Aktionär. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren, mit zugesehen oder zugehört haben, je nachdem. Und ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie das hören.